Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mann, was war das für ein verrücktes Sportwochenende, oder? Deutschland schlägt Serbien mit Djokovic im Davis Cup und ja. In Portugal, da konnte der Fußballclub Belenenses nach 17 Corona-Fällen, 14 Spieler betroffen, nur mit 9 Spielern gegen Benfica antreten.
Das hat kurios ausgesehen. 7 Feldspieler, 2 Torhüter, einer davon wurde kurzfristig noch zum Feldspieler umgeschult. Ja, und zur zweiten Hälfte, da standen nur noch 7 Profis auf dem Feld und als sich dann auch noch einer verletzte, da wurde dann diese Farce wirklich beim Stand von 0-7 abgebrochen, dass man das überhaupt angepfiffen hat, das ist doch alles.
Ja, das ist irre. Die Liga hatte eine Verlegung des Kicks verboten. Das ist auch jetzt nicht gerade ein vorbildlicher Umgang mit der Pandemie und da kommt dann sowas raus. Das hat was von Bezirksliga, von Kreisliga, also boah, schon ganz übel. Na, gucken wir lieber auf anderen Sport. In Finnland, da war das so kalt, dass es die norwegischen Langläufer vorgezogen haben, beim Weltcup gar nicht an den Start zu gehen. So minus 20 Grad morgen schon und die wollten einfach nicht krank werden. Norweger bei minus 20 Grad.
Das muss man sich vorstellen. Also ich meine, die wenn die es nicht gewohnt sind, ja, und wenn die nicht sagen, okay, da rufen wir überhaupt erstmal unsere Höchstleistung ab, das will schon was heißen, ja.
War für die Deutschen aber ganz gut.
Ja, genau. Es war nicht nur das Wochenende der kalten Füße, sondern auch das Wochenende der alten Säcke. Jetzt kommen wir ins Spiel, mein Lieber. Und das hat uns gezeigt, dass man mit knapp über 40 noch lange nicht zum alten Eisen zählt, Malte.
Nee. Zumindest nicht, wenn man Tischtennis spielen kann. Ne? Also unsere Altersgenossinnen Timo Boll mit 40 und, das ist ja noch ein junger Hüpfer, und Xia Lian Ni mit 58, die ist dann schon eher etwas älter, haben es bewiesen. Die beide im biblischen Sportleralter haben tatsächlich noch Medaillen bei der WM der Tischtennisspielerinnen in Houston abgegriffen. Wir liegen alterstechnisch ja irgendwo zwischen den beiden. Wie ist es denn um deine Tischtennisqualitäten bestellt?
Ach, da muss ich sagen, es war ganz, ganz toll. Ich liebte es da in diesem Glaskasten zu sein und dann diesen Ball immer gegen die Wand zu ballern. Oder
was? Genau, den Friederball, ne?
Ach so, ja, richtig. Nein, also Tischtennis habe ich früher mal ganz gerne gespielt. Ich war auch mal für wirklich kurze Zeit, weil mein bester Freund Tischtennis spielte, auch mal ganz kurz im Verein. Aber es gibt Dinge, die ich durchaus besser kann. Zum Beispiel das mit dem richtig langen, mit dem Tennisschläger. Das geht bei mir besser.
Ging bei mir früher auch deutlich besser. Und heute, naja, da geht vor allen Dingen Podcasten so. Manche sagen einigermaßen, ne?
Also, doch.
Besser auf jeden Fall als an der Tischtennis.
Ja. Das kann ich nicht beurteilen, aber das mit dem Podcasten, da bin ich, finde ich, bist du schon, also sagen wir mal, der Ronaldo unter den Podcastern.
Ja, Mai, du bist ein bisschen befangen.
Ja, das stimmt. Ich brauche dich noch.
So sieht's aus. Aber wir machen natürlich auch heute unseren ersten Sportpodcast des Tages hier auf meinsportpodcast.de mit meinem Kollegen Andreas Wurm.
Ja, grüß Gott und mit Malte Asmus und mit Unterstützung des Sportinformationsdienstes und diesen Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Wir werfen einen kritischen Blick auf den Umgang der Bundesliga mit Corona, hören die Skispringer, Geiger und Eisenbichler zu ihren Podestplätzen vom Wochenende. Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der gibt seine Einschätzung zum Saisonstart ab und wir gucken natürlich auch auf die deutschen Abfahrer, also jede Menge Wintersport, aber wir haben auch Top und Flop des Tages im Angebot.
Ja, und im Fall Peng Shuai werden die Rufe nach einem Olympia-Boykott immer lauter. Gleich mehr hier bei uns, wie jeden Werktag ab 7.07 Uhr.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt.
Aktuell.
Timo Boll und Xia Lian Ni. Ja, das sind zwei Vorbilder. Und weniger vorbildhaft ist, wie sich der Fußball gerade in Sachen Corona-Pandemie verhält.
Dabei sprechen die Verantwortlichen ja immer gerne von der Vorbildrolle des Profifußballs. Und auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat jüngst mal wieder davon schwadroniert, bis er sich Millionen Menschen nach dem richten, was im Fußball so passiert.
Ja, aber das, was da von allen Beteiligten in der aktuellen 4. Corona-Welle geboten wird, ist alles andere als vorbildhaft. Ich würde mal sagen, das ist eher zweifelhaft.
Ja, man muss schon sagen, ausreizen bis aufs Letzte statt vorsorglich Rücksicht. So könnte man zum Beispiel das Motto des rheinischen Derbys zusammenfassen. Mann.
Eieiei, Vollauslastung mit 50.000 Zuschauern. Gut, die Sky-Kommentatoren waren alle begeistert, aber ich glaube, sonst haben sich alle eher gefragt, was soll das? Also damit haben die Verantwortlichen des ersten FC Köln zwar keine Regeln gebrochen, aber sie haben doch, also finde ich zumindest, ein verheerendes Signal in die Öffentlichkeit gesendet.
Ja, das ist im Moment aber irgendwie da in Köln auch gang und gäbe. Da hört man ja gerade aus Köln immer wieder Karneval ein Thema, viele andere Veranstaltungen, jetzt dieses rheinische Derby. Vielleicht haben sie ja sogar die Gesundheit einiger Beteiligten riskiert. Ich weiß zum Beispiel aus dem Freundeskreis, dass sich jemand beim Fußball im Bremer-Weser-Stadion infiziert hat. Ja, also aber wir uns erstellen jetzt mal, dass der ein oder andere Entscheidungsträger dabei schon Bauchschmerzen hat oder auch eben hatte, aus gutem Grund, wie wir ja wissen, aber freiwillig wollen die natürlich jetzt auch nicht auf Ticketeinnahmen verzichten, ne?
Naja, und das ist ja auch nicht nur beim ersten FC Köln so. Das tut ja kein Club gerne auf Einnahmen freiwillig verzichten. Das kann sich auch keiner leisten. In München nicht, aber auch in Dortmund zum Beispiel nicht.
Ja, also zumindest nicht freiwillig, ne? Wir haben es gesagt. Ja. Und deshalb ist im Grunde die Politik gefordert, jetzt endlich mal klare Kante auch für die Fußballer zu zeigen und zu sagen, ey, vorsichtigeres Handeln muss da jetzt Gesetz sein und nicht nur eine liebe Bitte.
Ja, und das trifft natürlich nicht nur auf den Fußball, sondern auch auf alles zu, was in der Gesellschaft rumläuft. Denn man muss nochmal sagen, der Profifußball ist eben eher ein Spiegelbild der Gesellschaft und letztlich gar nicht so ihr Vorbild.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt kommen wir aber zum Sport. Guter Saisonstart. Das war das, was die deutschen Skispringer ja jetzt in den ersten zwei Wochen des Weltcups gezeigt haben. Am Wochenende in Ruka hat sich das fortgesetzt.
Kai Geiger und Markus Eisenbichler haben die nächsten deutschen Podiumsplätze ersprungen.
Ja, er wurde, der gute Herr Geiger, hinter dem Slowenen Ante Lanišek Zweiter und Eisenbichler wurde Dritter. Und beide waren natürlich im Interview hinterher hochzufrieden.
Kai Geiger, ich glaube, Sie können zufrieden sein mit dem Wochenende im Ruka.
Ja, absolut. Also heute nochmal mit dem Podest abschließen zum dürfen, ist mega cool und hat riesig Spaß gemacht. Und jetzt freue ich mich auf daheim.
Vielen Dank.
Danke.
Eisenbichler, zufrieden mit dem heutigen Wettkampf?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Der zweite war zwar nicht optimal, aber bei so einem Wettkampf muss man auch erstmal aufs Podest kommen. Und ich bin einfach mit meiner Leistung, so wie ich weiterarbeite, zurzeit einfach zufrieden. Schritt für Schritt weiterarbeiten. Bin echt happy, wieder auf dem Podest zum Landen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, versuche einfach weiterzuarbeiten. Jetzt geht's nach Whistler und ich freue mich schon.
Vielen Dank und viel Erfolg.
Ja, moin.
Wir freuen uns mit. Es ist wirklich stark, wie die Deutschen in die Olympiasaison da im Skispringen gestartet sind. Geiger baut damit ja auch seine Gesamtführung im Weltcup aus und Eisenbichler ist auch da, Dritter.
Ja, und für Geiger war es wichtig, gestern entsprechend zu punkten, denn seine vermeintlich engsten Rivalen im Kampf um das gelbe Trikot, die waren nicht am Start.
Stimmt, denn der Norweger Granerud, der scheiterte schon zum zweiten Mal in Folge überraschend in der Quali, dem scheint das Pech da aktuell an den Latten zu kleben. Und der Japaner Kobayashi, der wurde positiv auf Corona getestet, fällt nun erstmal aus 10 Tage.
Naja, es ist zwar doppelt geimpft und war eigentlich in starker Form, hat das Springen Samstag ja gewonnen, muss aber jetzt erstmal zwangspausieren.
Und apropos gute Form, die hat Stand jetzt ja im Grunde das ganze deutsche Team. Der lange verletzte Stefan Laie, der überzeugte auch in Ruka als 9. und Andreas Wellinger, der wurde 10. und das war sein erstes Top-10-Ergebnis seit 3 Jahren.
Top und Flop.
Top des Tages ist Francesco Friedrich. Der Bobpilot dominiert den Weltcup schon wieder nach Belieben, gewann in Innsbruck wieder sowohl im Zweier als auch im Vierer und warte da bei seiner weiße Weste 4 Rennen und 4 Siege. Das ist wahnsinnig gut.
Das ist wahnsinnig gut und der Mann ist wahrscheinlich als Dauertop des Tages am Wochenende
allerdings
schon fast gesetzt, aber wir müssen ja auch mal ein bisschen variieren. Sonst ist das ja auch zu langweilig. Flop des Tages, der Brexit und die dadurch nochmal schwerer mahlenden Mühlen der Bürokratie in England. Dadurch wird nämlich Ralf Rangnick in seinem Tatendrang knallhart ausgebremst. Die Erstellung von Arbeitspapieren für EU-Bürger nimmt seit der Abspaltung Großbritanniens aus der EU mittlerweile noch mehr Zeit in Anspruch, sodass es bis zur Vollzugsmeldung seines Wechsels zu Manchester United wohl noch ein paar Tage dauern wird. Also erst dann wird Ralf Rangnick dann Cristiano Ronaldo erklären können, wie man richtig Fußball spielt. Stelle ich mir auch witzig vor.
Ja, das stimmt. Da wollen wir mal Mäuschen sein. Ja, schauen wir mal.
Hoffentlich kommen die beiden einigermaßen miteinander aus.
Stand jetzt aktuell.
Jetzt müssen wir ein bisschen Abbitte leisten. Wir hatten ja letzte Woche am Freitag auf das deutsche Langlaufteam geguckt und hier in der Sendung ja, darüber gesprochen, dass die Aussichten auf die Saison ja nicht so gut sind.
Ja, und das haben sie eindrucksvoll widerlegt. So mögen wir das aber eigentlich am liebsten. Ja. Und wenn es so ist, dass deutsche Sportler, wenn wir sie erstmal schlecht reden, danach gut sind, habe ich überhaupt nichts gegen das. Und bitte gerne ab, ja, beim Weltcup-Auftakt in Ruka in Finnland. Katharina Henning sorgt am Samstag als Dritte über die 10 Kilometer für einen der seltenen Podestplätze im deutschen Team. Und gestern ließ sie im Verfolgungsrennen noch einen 7. Rang folgen. Das war wirklich gut. Und bei den Männern löste Lukas Bögl bereits im ersten Versuch das Ticket für Peking. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ja, Platz 7 für ihn, auch wenn die Norweger nicht mitgelaufen sind. Aber vielleicht auch gerade, weil die Norweger nicht mitgelaufen sind, ist egal. Ticket ist erstmal gelöst, das ist super. Und es war ein tolles Rennen, trotz dieser Kälte da mit minus 20 Grad, wo die Norweger ja gekniffen haben. Die Deutschen wieder hart, wie sie sind, einmal dadurch. Sie haben es einfach durchgestanden. Und man muss sich auch mal überwinden, den Schweinehund überwinden, um dann so ein wichtiges Ticket dann schon mal zu lösen. Aber er war ja nicht der Einzige, der richtig gut war bei diesem Weltcup am Wochenende. Grund genug für Bundestrainer Peter Schlickenrieder, ein durchaus positives Fazit zu ziehen.
War ein tolles Wochenende für den deutschen Langlauf. Wichtige Motivation und Selbstbewusstsein sich zu holen. Es war ja sehr kalt heute, deswegen wurde das Damenrennen verschoben. Die Mädels sind locker geblieben, deswegen ist eine gute Probe für das, was uns wahrscheinlich bei den Olympischen Spielen erwarten wird. Allesamt absolut gute Leistung abgeliefert. Alle gestarteten Mädels unter den Top 30. Wirklich ein gutes Skatingrennen absolviert. Allen voran wiederum die Katharina Hennig, also tolles Wochenende hier hingelegt, aber vor allen Dingen auch die Pia Fink, die ihre halbe Quali nur geschafft hat, Viktoria Karl mit einem Top-10-Platz damit die Quali für Olympia fix gemacht hat und wie gesagt eben Antonia Frevel, Sophie Krehl tolles Rennen ins Ziel gebracht haben, damit eigentlich sehr zufrieden wir hier von Weltcup Ruka mit den Mädels sind und genauso, um jetzt zu sagen, vielleicht sogar noch mehr mit den Jungs, die eigentlich hier wirklich tolles Skatingrennen gezeigt haben. Friedrich Mach mit der siebtbesten Skatingzeit heute, damit direkt qualifiziert für Olympische Spiele. Ein Jonas Dobler mit seinem 14. Platz heute die zweite Teilquali geschafft und allen voran Lukas Bögl, fulminantes Rennen hier abgeliefert. 7. Platz, direkte Qualifikation für Olympia, haben wir uns riesig gefreut. Top-10-Ergebnis, das gleich zum ersten Rennwochenende. Also von daher haben die Burschen wirklich ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Also summa summarum, tolles Wochenende.
Stand jetzt aktuell.
In Lake Louise sind jetzt auch die Speedfahrer im deutschen Alpinteam in der Saison gestartet. Welches Fazit können wir nach dem Wochenende mit letztlich nur einer gefahrenen Abfahrt und je einer wetterbedingten Absage eines Abfahrts und eines Super-G-Rennens ziehen, Malte?
Ja, aus deutscher Sicht würde ich sagen eher ein gemischtes. Aus dem Team des DSV hat nämlich lediglich Romit Baumann überzeugen können. Der hat Platz 6 aber immerhin geholt und damit auch gleich im ersten Versuch das erhoffte Olympiaticket eingesackt. Und das bei auch ziemlich schwierigen Verhältnissen. Piste war knifflig und dann eben auch durch den Schneefall auch nochmal wieder etwas anders und schwieriger geworden. Und die Sichtverhältnisse, die waren auch alles andere als einfach. Von daher, man muss diese Leistung schon sehr, sehr stark bewerten.
Romit Baumann, also top und der Rest des DSV-Teams?
Ja, sagen wir es mit den Worten vom DSV-Cheftrainer, von Christian Schweiger, dessen Fazit fiel wörtlich ein bisschen zwiespältig aus. Und das lag zum einen am Abschneiden von Andreas Sander. Der ist ja eigentlich Vize-Weltmeister in der Abfahrt, kann also schon richtig gut und schnell fahren, aber er ist mit der Piste da in Lake Louise überhaupt nicht zurechtgekommen, wurde mal gerade 20. weil er, das hat der Cheftrainer gesagt, zu wenig das Limit gesucht hatte. Und das fand Schweiger insgesamt unterm Strich dann doch ziemlich enttäuschend. Besser eingeschätzt hat er da den 19. Platz von Josef Ferstl. Der hatte ja vor allen Dingen auch erst eine Oberschenkelverletzung überstanden, jetzt quasi sein Comeback gegeben. Und da ist so eine Platzierung dann schon mal wichtig. Und Dominik Schweiger und Simon Jocher, die fuhren immerhin noch auf die Plätze 23 und 30 und haben damit auch Weltcup-Punkte geholt, also auch ganz okay.
Kritik gab es dann aber auch vom Cheftrainer an der Piste, hast du gerade schon gesagt, die Athleten hatten damit Probleme, also, und es hätten Er sagt, es hätten extrem wenige Leute an der Piste gearbeitet. Und wenn man mal sieht, wie das normalerweise bei Weltcuprennen ist, das ist ja Wahnsinn. Da wird ja immer sofort daran gearbeitet und wirklich die besten Bedingungen geschaffen. Aber man muss sagen, das ist ein Umstand, der sicher auch der Corona-Lage geschuldet war, aber sich eben auch auf die Pistenverhältnisse negativ ausgewirkt hat. Und dann war ja da auch noch das Wetter, anhaltender Schneefall, wir haben es gerade eingangs ja auch gesagt, machten zwei der insgesamt drei geplanten Rennen fürs Wochenende unmöglich.
Ja, aber man muss zu den Pistenverhältnissen dann auch sagen, die waren ja letztlich für alle auch irgendwie gleich. Ne? Und den Österreichern war es dann im Vergleich ja offensichtlich eher egal. Die feierten nämlich einen Doppelsieg mit Olympiasieger Matthias Mayer auf 1. Der setzte sich mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit, so sah es zumindest aus, dann durch, hat aber hinterher auch zugegeben, dass die Piste schon brutal schwer zu fahren gewesen war. Aber er ist da trotzdem am besten runtergekommen und hatte am Ende auch mehr als 2/10 Vorsprung vor seinem Teamkollegen, vor dem Doppelweltmeister immerhin, vor Vincent Kriechmeier.
Stand jetzt aktuell.
Sollen die Olympischen Spiele in Peking boykottiert werden? Stimmen, die das fordern, werden immer lauter.
Ja, die Menschenrechtsprobleme, der Umgang mit den Uiguren und weitere Verfehlungen Chinas haben ja dafür gesorgt, dass diese Diskussion darüber ja eigentlich nie so ganz abgeebbt ist.
Ja, auch unter dem Eindruck des Falles Peng Shuai wird sie jetzt immer wieder lauter, diese Forderung, und sie wird heftiger.
Ja, das stimmt. Das hat die Debatte wieder richtig angefeuert. Die Tennisspielerin war ja verschwunden, nachdem sie einen chinesischen Funktionär des sexuellen Missbrauchs beschuldigt hatte. Mittlerweile ist sie zwar wieder da, aber trotzdem der Fall noch längst nicht gelöst.
Naja, und die WTA, also der Weltverband im Frauentennis, drängt weiter auf Aufklärung. Beachtlich, WTA-Chef Steve Simon befürchtet, dass Peng nicht frei von Zensur und Zwang ist, dass die öffentliche Kommunikation in diesem Fall von der chinesischen Regierung auch gesteuert wurde.
Und er hatte ja sogar damit gedroht, Tennisturniere aus dem Reich der Mitte ganz abzuziehen, sollte dieser Fall nicht schnell, transparent und umfassend aufgeklärt werden. Er würde für den Fall, dass es eben nicht passiert, auch auf Geld verzichten. Auf Einnahmen aus China, und das ist nicht gerade wenig, denn immerhin 30% der Gesamteinnahmen der WTA kommen aus China.
Ja, das muss man sich dann auch erstmal trauen, sowas zu artikulieren. Sowas kann man ja auch denken, aber das zu artikulieren ist natürlich auch ein klares Zeichen. Und solche Forderungen wie von der WTA würde man sich auch vom Internationalen Olympischen Komitee wünschen. Doch da kommt natürlich nichts. Stattdessen laufe das IOC Gefahr, die systematischen Repressalien gegen unliebsame Personen in China zu legitimieren und damit zum Kollaborateur der chinesischen Staatsführung zu werden. Das sagte der Sprecher von Human Rights Watch, Maximilian Klein.
Und viele Politiker fordern zumindest jetzt einen diplomatischen Boykott. Viel Kritik, viel Gegenwind, der da China entgegenschlägt. Aber wie reagiert China darauf? Wurde China vielleicht sogar davon überrascht, dass es so viel Gegenwind gibt? Das sind Fragen, die sich unser Kollege Andreas Thies vom Chip and Charge Podcast in der aktuellen Ausgabe seines Podcasts von der Expertin Professor Dr. Sandra Heeb von der Hochschule Bremen einschätzen lässt.
Ja, und sie sagt, solchen Gegenwind sei China von Sportverbänden und Sportlern, die wirtschaftliche Interessen in China verfolgen, eigentlich nicht gewohnt. Normalerweise würde man Kritiker aus dem Ausland mit wirtschaftlichen Sanktionen in der Regel zum Schweigen bringen können.
Hier ist eben das Interessante, dass prominente Tennisspielerinnen wie Serena Williams oder auch Naomi Osaka und eben auch die WTA selbst sich durch diese möglichen wirtschaftlichen Sanktionen nicht von ihrer Kritik abhalten lassen. Und das ist für die KPC natürlich ein großes Problem, da sie so halt ja erfährt, dass ihr Einfluss außerhalb Chinas natürlich an Grenzen stößt und ja, dass sie über keine wirksamen Instrumente im Umgang mit Kritik verfügt, wenn sie denn eben auf Kritiker stößt, die sich nicht vornehmlich an ihren finanziellen Interessen orientieren.
Und was glaubt Professor Dr. Heeb, was wird in dem Fall jetzt noch passieren?
Ich denke schon, dass dieses Thema zumindest bis zu den Olympischen Winterspielen in Beijing die Weltöffentlichkeit weiter umtreiben wird. Ich würde tatsächlich auch davon ausgehen, und das ist auch etwas, was man gerade schon beobachten kann, dass ja nach und nach auch verschiedene Vertreter von Regierungen, von internationalen Organisationen sich dazu motiviert sehen, sozusagen sich auch zu diesem Fall zu äußern und sich auch an diejenigen anzuschließen, die fordern, dass Peng Shuai tatsächlich freigelassen wird und dass man vielleicht auch sogar ihren Anschuldigungen juristisch nachgeht. Ich denke mal, dass da noch sehr viel Eskalationspotenzial besteht und dass es für die Kommunistische Partei tatsächlich sehr, sehr schwierig wird, einen Weg zu finden, sich aus dieser Krise ohne einen allzu großen Gesichtsverlust herauszuwinden. Der Gesichtsverlust ist tatsächlich eigentlich schon da und der wird auch nur schwerlich wieder repariert werden können.
Das ganze Interview mit Professor Dr. Sandra Heeb hört ihr im neuen Chip and Charge Podcast auf meinsportpodcast.de oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Fußballwelt schaut heute Abend nach Paris.
Ja, da wird der Ballon d'Or für die beste Fußballerin, den besten Fußballer des Kalenderjahres vergeben. Bei den Männern sind 30 Kandidaten nominiert und einer der Favoriten ist Bayern München Superstar Robert Lewandowski. Ich würde ihn wählen und Julian Nagelsmann würde das auch tun.
Es geht ja nicht nur um die Tore, sondern auch die Haltung, die er zu dem Beruf hat, die Haltung, die er zum Spielen hat. Es gibt sehr wenige Momente, wo der mal 90 Minuten rumsteht oder wo er nichts macht oder wo er dann auch mal, wenn er kein Tor macht, einfach sagt, ja, leckt mich alle am Arsch, macht euer Ding alleine. Neben seiner Gier auf Tore hat er einfach eine unfassbar andere Haltung auch zu diesem Sport. Wenn ich dann das eine andere Instagram-Bild sehe, wo dann hier so der, weiß nicht, 10-Pack zu sehen ist, dann glaube ich nicht, dass der Momente hat, wo er sich zurücklehnt. Und wenn er sich zurücklehnt, kommt er wieder hoch und macht einen Sit-Up. Und dann von dem her, glaube ich, gibt es keinen Spieler auf der Welt, der das mehr verdient hat, das Ding zu gewinnen.
Ich würde ihn auch wählen, aber ich fürchte trotz allem, was Nagelsmann jetzt gelobt hat, trotz seiner Tore, trotz des Rekordes, den er Gerd Müller da abgejagt hat, international wird das nicht so hoch gerankt. Ihm fehlt in diesem Jahr einfach der große Titel.
Ja, und den hätte ja Lionel Messi vorzuweisen. Er gewann die Copa endlich aus Sicht Argentiniens und er hat zudem trotz aller Probleme bei Barca noch 30 Tore in La Liga geschossen.
Ich glaube auch, der muss wieder beachtet werden. Gab ja sowieso nur in der Geschichte des Ballon d'Or da seit 2008 drei Leute, die diese Trophäe jemals geholt haben. Messi zigfach, Ronaldo zigfach und einzig Luka Modric ist da mal zwischengespritzt. Also es wäre schon im Grunde ein Wunder, wenn es dann mal wieder einer wäre. Aber ich glaube, den muss man wieder auf dem Zettel haben. Und warum nicht auch Jorginho? Champions League mit Chelsea gewonnen, mit Italien Europameister geworden. An beiden Titeln hatte er entscheidenden Anteil. Also ich glaube, der hätte es auch verdient.
Ja, heute Abend fällt also die Entscheidung. Darüber halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, aber natürlich auch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell.
Alle 15 Minuten gibt's da frische News. Ganz viele Experten aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und ab 7.07 Uhr sind wir dann morgen wieder mit euch zusammen am Frühstückstisch auf dem Weg zur Arbeit im Homeoffice oder wo auch immer ihr uns hört, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Wir haben für euch dann wieder Sport für die Ohren und das haben wir sowieso bei uns auf der Plattform und zwar rund um die Uhr. Einfach mal durchklicken, ihr findet bestimmt irgendwas Schönes, was ihr hören könnt. Vielleicht die 100 Fußballlegenden, neue Serie. Bei uns ist auch gestern eine neue Folge online gegangen. Es geht um Mia Hamm, also unbedingt mal reinhören und die alten Folgen zu Fritz Walter und zu Johann Cruyff, die lohnen auch. Also unbedingt reinhören und dann morgen hier wieder reinschalten. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Ach Malte, weil du gerade das Stichwort Jorginho gegeben hast. Ne? Wir haben uns ja gar nicht über deine Lieblingsmannschaft, die Italiener, unterhalten. Konnten wir ja nicht, da hatten wir ja Urlaub, dass die gar nicht bisher noch gar nicht dabei sind bei der WM.
Stand jetzt nicht dabei sind.
Das wird noch ein heißes Ding, was?
Ja, aber das ist doch noch ein halbes Jahr hin, beziehungsweise 4 Monate.
Ja, also bei Zeiten sprechen wir da nochmal drüber.
Das ist nicht aus der Welt, definitiv.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.